ARD.
Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Gedankenreise. Es ist ein sonniger Tag im Frühling, im Jahr 2056. Stellt euch vor, ihr spaziert durch das Zentrum einer Stadt, die ihr kennt. In der Innenstadt waren früher Burgerläden, Bäckereien, Imbisse, ein Café neben dem anderen. An jeder Ecke hat es nach Essen geduftet, nach Pizza, Falafel und Zimtschnecken. Heute sind hier vor allem Joggerinnen und Jogger unterwegs. Alle sind schlank und athletisch. Und ein cleanes Café reiht sich neben das andere. Auch hier sitzen ausschließlich schlanke Menschen. Sie trinken Proteindrinks, schlürfen Nährstoffkapseln in Vitaminwasser. Ernährung ist ein Tool zur Optimierung des Körpers. Keine Belohnung, kein soziales Event, kein Genuss, keine Verführung durch Düfte. Hochwirksame Abnehmmedikamente kann man in Form von Kaugummis, Supplements und Tees in Automaten und im Supermarkt kaufen. Chips, Schokoriegel und Alkohol gibt es seit ein paar Jahren nur noch im Darknet. Es gibt kaum noch Menschen mit Bluthochdruck oder Knieproblemen. Die Lebenserwartung liegt mittlerweile bei 100 Jahren. Und an das Gefühl von Hunger kann sich hier kaum noch jemand erinnern. Hi, mein Name ist Lisa-Sophie Scheurel und das ist Die Abnehmspritze. Schlank um jeden Preis? Ein Podcast von ARD Gesund und Quarks, in dem wir über ein Medikament sprechen, das als medizinische Revolution gefeiert wird und gleichzeitig eine Debatte über Schönheitsideale und gesellschaftliche Verantwortung befeuert. Das ist Folge 5, die Zukunft. Was ihr gerade gehört habt, ist natürlich keine wissenschaftlich gestützte Zukunftsprognose. Aber mein kleiner Ausflug ins Jahr 2056 soll zeigen, die Spritze ist nicht einfach irgendein Hype. Darüber haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesprochen. Sie ist kein Trend wie Labubus, nach denen erst alle verrückt sind und die dann nach ein paar Monaten fast wieder egal geworden sind. Die Abnehmspritze ist gekommen, um zu bleiben. Sie wird unsere Welt verändern. Die Frage ist, wie? Hilft sie uns auf dem Weg zu einer gesünderen Gesellschaft? Oder bedeutet sie eine Zukunft, in der alle gleich aussehen? Eine Zukunft ohne Genuss? Und vor allem, werden wir irgendwann komplett abhängig von ihr sein, weil es so schwer ist, von ihr loszukommen?
Ich war maximal unkonzentriert. Ich hatte Kopfschmerzen aus der Hölle. Ich konnte nicht mehr, also meine Aufmerksamkeitsspanne war die einer Fliege.
Das ist Serdar. Ihr kennt ihn schon aus den bisherigen Folgen. Kurz zur Erinnerung, Serdar ist 38 und wiegt zu Spitzenzeiten 130 Kilo. Er ist adipös. 2022 bekommt er die Diagnose Diabetes Typ 2 und ein Rezept für Ozempic.
Es hat ja auch eine Weile dann irgendwie gut funktioniert, aber surprise dann halt auch irgendwie nicht.
Ich habe es ja in Folge 3 schon kurz erzählt. Nachdem Serdar mit Ozempic gut 10 Kilo abgenommen hat, stagnieren seine Erfolge. Das Food Noise kommt zurück. Also als Diabetes-Medikament wirkt Ozempic weiter. Sein Langzeitblutzuckerwert, den er beim Arzt regelmäßig checken lässt, ist gut. Aber Serdar merkt, dass er die Dosis erhöhen muss, um damit weiter Gewicht zu verlieren. Was für ihn ja ein mehr als willkommener Nebeneffekt der Spritze war. Er verdoppelt die Dosis. Das macht er in Eigenregie. Von 1 Milligramm auf 2. Erst einmal, davon ist aus ärztlicher Sicht definitiv abzuraten. Für Serdar funktioniert es aber tatsächlich erstmal. Die Gedanken an Essen verschwinden wieder aus seinem Kopf. Aber es macht Serdar auch irgendwie ein mulmiges Gefühl.
Naja, was passiert dann aber, wenn mir die 2 nicht mehr reichen? Dann muss ich die 2 verdoppeln. Was passiert denn, wenn die 4 nicht mehr reichen? Dann muss ich wieder verdoppeln. Also es ist ja eine Geschichte, die ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag halt drehen kann.
Serdar fühlt sich abhängig von der Spritze. Einmal die Woche spritzen, alle paar Wochen zur Apotheke, immer dran denken, das Medikament rechtzeitig nachzubestellen.
Und so hart es jetzt klingen mag, ich habe mich auch ein bisschen wie ein Junkie gefühlt. Halt irgendwie darauf zu warten, auch mir wieder den nächsten Schuss zu setzen, wieder den nächsten Kick zu haben.
Irgendwann reicht's ihm. Von heute auf morgen setzt er Ozempic ab, ohne das vorher mit seinem Hausarzt abzuklären. Disclaimer, auch das sollte man natürlich nicht machen. Denn diese Entscheidung endet bei Serdar in einer Art Systemabsturz. Er nennt es Entzugserscheinungen. 4 Wochen lang hat er Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Andere Diabetespatienten und Patientinnen, die die Spritze absetzen, berichten Ähnliches. Und klar, auch die Gedanken ans Essen sind plötzlich wieder da. Und das geht auch Menschen ohne Diabetes so, die die Spritze absetzen.
Ich habe es jetzt wirklich gemerkt, dass ich fast keine Kontrolle mehr habe über mein Essen, dieses Food Noise extrem zurückgekommen ist und sich einfach langsam aber sicher auch mein Magen einfach wieder weitet.
Chrissy kennt ihr auch schon aus den letzten Folgen. Sie ist 27, hat einen Sohn, lebt in der Nähe von Frankfurt und hat mal 125 Kilo gewogen. Sie hat mit der Abnehmspritze in 11 Monaten etwa 40 Kilo abgenommen und das auf ihren Social-Kanälen dokumentiert. Aber auch Chrissy setzt die Spritze ab, denn sie will noch ein zweites Kind. Bisher ist noch nicht ausreichend erforscht, wie sich Semaglutid oder Tirzepatid, also die Wirkstoffe der Abnehmspritzen, auf ein Ungeborenes auswirken. Deshalb raten Mediziner und Medizinerinnen, die Therapie bei einem Kinderwunsch zu beenden. Seitdem schleicht sich auch bei Chrissy der unbändige Hunger wieder an. Und das merkt sie auch auf der Waage.
Es fällt mir immer noch unglaublich schwer, mein Gewicht jetzt überhaupt zu halten, ganz geschweige davon abzunehmen. Es ist ein tagtäglicher Kampf, der mich meine Privatsphäre kostet, der mich Familienzeit kostet und der mich so unter Druck setzt.
Für ein bisschen mehr Kontrolle hat Chrissy seit dem Absetzen der Spritze zu Hause wieder strenge Regeln aufgestellt. Ihr Mann soll zum Beispiel nicht vor ihr über Essen oder seine Cravings sprechen.
Einfach, weil er immer alles kann, was ich möchte und mir es extrem schwerfällt, dass wenn er darüber redet, mich davon halt eben nicht getriggert zu fühlen und dann eben das Gleiche zu wollen.
Plötzlich sind wieder überall Trigger. Das Snickers im Supermarkt, die Packung Chips im Vorratsschrank, die Cola im Getränkeautomat am Bahnhof.
Das ist auch mit ein großer Grund, warum ich persönlich sage, ich vermisse die Abnehmspritze total, weil mein jetziges Leben eingeschränkt ist in so vielen Arten und Weisen. Und das Lustige ist eigentlich, man möchte vielleicht meinen, dass mein Leben durch mein Übergewicht eingeschränkt war. Mein Leben ist jetzt doppelt so eingeschränkt, wie es jemals mit meinem Übergewicht war.
Klar, Chrissy ist jetzt schlanker, aber auch sie ist nicht frei. Sie kann nicht mehr einfach mit der Familie essen und muss sich aus Situationen ständig rausnehmen. Ihr ganzes Leben wird wieder zu einem Abwehrkampf gegen den eigenen Kopf und Körper.
Ich habe auch eine Zeit lang gesagt, ich nehme sie nie wieder, weil ich allen Menschen draußen beweisen wollte, dass ich das wirklich schaffe und dass es wirklich geht. Und mittlerweile bin ich wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, ist es das wirklich wert, mich bis zum Rest meines Lebens zu quälen?
Ja, auch das ist Teil der Realität bei der Abnehmspritze. Nach der großen Euphorie kommt möglicherweise die große Ernüchterung. Professor Christian Siener ist Ernährungsmediziner am Uniklinikum Lübeck. Von ihm haben wir auch schon in diesem Podcast gehört. Siener sagt, wir gucken völlig falsch auf die Abnehmspritze. Sie funktioniert nicht wie eine Kopfschmerztablette. Sie ist kein Medikament, das man einmal bei Beschwerden nimmt und dann ist's gut.
Man muss eben auch sich eingestehen, dass nicht immer alles gleich von Anfang an verstanden wird. Und trotzdem diese Therapien ja sehr gut wirken.
Man muss einfach wissen, die Spritze ist ein Medikament gegen eine chronische Erkrankung, Adipositas.
Und die Abnehmspritze ist eine chronische Therapie. Auch wenn wir das irgendwo schon gerne anders hätten, können wir da eben noch keine klare Aussage zu einer Exit-Strategie machen.
Kurz gesagt, wer die Spritze absetzt, der riskiert einen Jojo-Effekt. Und wie eine Studie zeigt, hat man nach der Spritze die Kilos sogar schneller wieder drauf als nach dem Ende einer herkömmlichen Diät oder Ernährungsumstellung. Aber es geht nicht nur um die Kilos auf der Waage, sondern darum, woraus sie bestehen.
Sie haben ja mit jedem Gewichtsverlust im Rahmen dieser Maßnahme, also der Abnehmspritze, aber eben auch mit einer Kalorienreduktion im Rahmen einer klassischen Diät, haben sie nicht nur eine Abnahme von Fettmasse, sondern auch eine Abnahme von Muskelmasse.
Angenommen, man nimmt mit der Spritze 20-30% Muskelmasse ab. Dann setzt man die Spritze ab und der Jojo-Effekt kommt.
Dann kommt als allererstes erstmal das Fettgewebe wieder und nicht unbedingt die Muskelmasse. Das muss man wissen. Und am Ende können dann die Betroffenen, die dann auf die Spritze verzichten, nicht nur mit dem Körpergewicht ansteigen, sondern was wir eben auch sehen, dass sich die Körperzusammensetzung, also der Anteil der Fettmasse prozentual, dann sogar noch mehr ist, als es am Ausgangspunkt der Fall war.
Das heißt, das Absetzen wird biochemisch gewissermaßen bestraft. Den einfachen Weg zurück in ein Leben ohne Spritze und ohne Jojo-Effekt scheint es für Menschen mit Adipositas noch nicht zu geben. Umso wichtiger ist es, dass neben der Spritze eine Ernährungsumstellung erfolgt und Patienten und Patientinnen Sport und auch gerade Krafttraining machen. Und wenn zusätzlich eine Essstörung vorliegt, ist auch eine psychotherapeutische Behandlung sinnvoll. Und für Wissenschaftler wie Timo Müller bedeutet das, dass es hier noch ganz viel Forschungspotenzial gibt.
Ich werde das halt immer wieder gefragt, ja. Wo ist die Zukunft der Adipositas-Medikamente? Brauchen wir überhaupt noch Adipositas-Forschung in der Zukunft? Ne? Die Antwort ist ganz klar ja.
Zur Erinnerung, Timo Müller hat Grundlagenforschung betrieben, die geholfen hat, den Wirkstoff Tirzepatid zu entwickeln. Der Hauptwirkstoff in der Abnehmspritze Mounjaro vom Hersteller Eli Lilly.
So, was fehlt uns denn jetzt noch? Ja? Und die Antwort ist relativ klar. Das erste ist, wir könnten Medikamente machen, die bei einer geringeren Dosierung noch effektiver sind. Fragt man sich, braucht man das? Weil wir haben ja schon 20% Gewichtverlust. Ne? Vielleicht für ganz extrem Patienten mit einem BMI von 60. Da wäre das sicherlich sinnvoll.
So wie Müller forschen gerade Expertenteams aus der ganzen Welt fieberhaft weiter an den GLP-1-Rezeptoragonisten. Es herrscht sowas wie Goldgräberstimmung.
Konkurrenz belebt das Geschäft. Das motiviert dann auch die Firma Lilly, dann mehr zu investieren, um dann die nächste Generation von Adipositas-Medikamenten zu machen. Diese Medikamente haben ja auch ablaufende Patente irgendwann, sodass natürlich dann auch die Medikamente günstiger werden. Das heißt also, auch da muss natürlich die Firma nachliefern, muss das nächste Medikament entwickeln, wenn sie da am Ball bleiben will. Und die Erfolge, die wir da sehen, jetzt sowohl in der Klinik als auch dann mit der nächsten Generation im Tiermodell, die sind schon herausragend.
Und so vermelden Pharmakonzerne weltweit immer wieder neue Erkenntnisse und Durchbrüche. Im Dezember 2025 gibt der Hersteller Eli Lilly zum Beispiel bekannt, ein neuer Wirkstoff, nämlich Retatrutid, soll jetzt noch wirksamer sein als bisher Semaglutid und Tirzepatid. Also man soll damit noch mehr Körpergewicht im gleichen Zeitraum verlieren können. Und die Abnehmspritze könnte in Zukunft auch erschwinglicher sein.
Das nächste ist natürlich Medikamente machen, die noch günstiger sind als bestehende. Und da sehen Sie ja, dass die Oralen natürlich da auch jetzt gerade ins Spiel kommen.
In den USA ist Wegovy seit Dezember 2025 in Tablettenform zugelassen. Das hat deshalb lange gedauert, weil die sensiblen Moleküle die Magensäure nicht überstanden haben. Forschende sind deshalb zunächst auf die Spritze ausgewichen. Auch der Hersteller von Mounjaro, Eli Lilly, arbeitet an der Zusammensetzung eines Abnehmmedikaments, das als Tablette eingenommen werden kann.
Und das sind Moleküle, die bestehen nicht aus Peptiden, also aneinandergereihten Aminosäuren, sondern das sind sogenannte Small Molecules. Also das sind sozusagen Kohlenwasserstoffmoleküle und die sind tatsächlich nicht nur sehr günstig herzustellen, viel billiger als die Peptide, die sind auch oral verfügbar.
Das könnte die Medikamente noch reizvoller machen. Kein lästiges und schmerzhaftes Pieksen mehr. Timo Müller nimmt die Abnehmspritze ja selbst und hat uns verraten, er wäre gegenüber der Abnehmpille nicht abgeneigt.
Ich muss sagen, also ich bin auch als Wissenschaftler, ich lasse das auch gern von meiner Frau machen. Ja. Aber meine Frau ist da schmerzfrei, die macht das ohne Probleme, auch bei sich selbst. Ja. Die kennt da nichts. Ja. Bei mir, ich lasse das lieber gern von meiner Frau machen. Guck dann in die andere Richtung in der Zeit. Ja. Aber ich kann das gut verstehen, dass man ein orales Medikament bevorzugen würde.
Die Abnehmspritze könnte also wirksamer werden und zumindest in der Herstellung günstiger. Und auch an der Verbesserung der Nebenwirkungen wird geforscht. Dazu können Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Antriebslosigkeit gehören. Und am allerhäufigsten Magen-Darm-Beschwerden, weil der Speisebrei mit der Spritze länger im Magen bleibt. Haben wir ja in Folge 3 schon gehört.
Etwa 40% der Patienten zeigen ja innerhalb der ersten 8 bis 12 Wochen Nebenwirkungen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Wir könnten Medikamente machen, die viel tolerabler sind. Bei der gleichen Dosierung oder sogar noch bei einer niedrigeren Dosierung. Ja? Bei der gleichen Wirksamkeit.
Shanin, die ihr aus Folge 3 schon kennt, nimmt die Spritze seit 4 Monaten, in denen sie etwa 15 Kilo verloren hat, als sie merkt, dass sie sich nicht so gut fühlt.
Wenn ich aufstoße, hat es nach verfaulten Eiern geschmeckt. Mir war richtig übel. Mir kam es aus beiden Seiten sozusagen raus, wenn ich das so sagen darf.
Da Shanin in einem Kindergarten arbeitet, vermutet sie erst, dass sie sich dort ein Virus eingefangen hat. Aber eine Woche später hat sie die gleichen Symptome. Eine Woche darauf wieder. Und es kommen starke Bauchschmerzen dazu.
Also es hat sich wie so Periodenschmerzen, also richtig, richtig starke Periodenschmerzen nur halt im Oberbauch angefühlt. Da macht man sich natürlich, wenn es so 3-mal in 3 Wochen passiert ist, natürlich auch Sorgen. Was kann das sein? Nicht, dass da irgendwie was Ernstes ist.
Janine fährt in die Notaufnahme. Dort erwähnt sie, dass sie die Abnehmspritze nimmt. Nach der Untersuchung im Krankenhaus lautet die Diagnose Verdacht auf Magenschleimhautentzündung, was möglicherweise mit der Spritze zusammenhängt. Zumindest sind Beschwerden im Magen-Darm-Trakt eine häufige Nebenwirkung.
Ich glaube, der erste Gedanke bei mir war auch, nö, bitte nicht. Weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt das dritte Rezept, glaube ich, jetzt bestellt und es läuft auch so gut.
Absetzen will Janine die Spritze nicht. Aber sie entscheidet, sie ab jetzt nur noch jede zweite Woche zu nehmen. Ihre Symptome sind mittlerweile glücklicherweise ohnehin besser geworden, seit sie wieder mehr darauf achtet, was sie isst. Vor Weihnachten habe sie etwas fettiger und schärfer gegessen als sonst. Janine ist sich nicht sicher, ob das nicht auch Einfluss auf ihre Bauchschmerzen gehabt haben könnte. Eine Studie aus dem Jahr 2025 hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Erwachsenen ohne Diabetes, die die Abnehmspritze nehmen, sie innerhalb eines Jahres wieder absetzen. Unter anderem wegen der Nebenwirkungen. In seltenen Fällen gibt es auch schwerwiegende Nebenwirkungen, erzählt Timo Müller.
Das sind zum Beispiel Gallensteine, ja, oder auch in ganz, ganz seltenen Fällen eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse.
Eine weitere mögliche Nebenwirkung des Wirkstoffs Semaglutid ist eine Augenerkrankung, die in Einzelfällen zu Sehverlust führen kann. Auch die ist sehr, sehr selten. Der Allgemeinmediziner Dr. Juan Franco gibt in diesem Kontext aber zu bedenken, je mehr Menschen die Spritze nehmen, desto häufiger treten auch die sehr seltenen Nebenwirkungen auf.
Vor 2 Wochen haben wir nur eine Studie veröffentlicht, von was ist der Anteil von der Erwachsenen, Leute in Deutschland, die eine Teilnahmeberechtigung von diesem Medikament haben. Und wir schätzen circa 31% von Erwachsenen insgesamt.
Das bedeutet, die Spritze hat das Potenzial, ein Medikament für die breite Masse zu werden. Juan Franco leitet am Uniklinikum Düsseldorf die Cochrane-Gruppe. Das ist ein internationales, unabhängiges Netzwerk von Forschenden. In dieser Funktion hat er mehrere Studien zur Abnehmspritze ausgewertet. Und er sagt, wenn knapp 1/3 der Erwachsenen in Deutschland medizinisch gesehen die Spritze bekommen können, zum Beispiel weil sie adipös sind, dann sind auch die seltenen Nebenwirkungen nicht irrelevant. Außerdem sind die meisten Studien, die es bisher zur Abnehmspritze gibt, durch die Hersteller finanziert. Franco fordert deshalb,
mehr unabhängige Forschung und in Primärversorgung, das heißt in der hausärztlichen Praxis.
Also losgelöst von Unternehmen, die mit der Spritze Geld verdienen wollen. Und Franco erwähnt noch einen weiteren Aspekt.
Und was ist passiert, besonders in der langfristigen Erfahrung von Patienten? Wir haben Daten von 3 oder 4 Jahren manchmal.
Als reines Abnehmmedikament ist die Spritze ja noch sehr neu. Die Studienlage gibt noch nicht viel Belastbares zu Langzeitfolgen her. Und was man gar nicht weiß, ist, welche Nebenwirkungen die Spritze haben kann, wenn man sie nimmt, ohne von Übergewicht betroffen zu sein. Also um einfach ein paar Kilos damit zu verlieren. Dafür ist sie nicht gedacht. Deshalb gibt es da auch gar keine Studien. Juan Franco ist trotzdem kein Gegner des Hypes um die Spritze.
Einerseits, ich bin ein Teil von dieser Hype. Ich habe in dieser Forschung teilgenommen, da ich finde das Thema super spannend und wir haben viele laufende Projekte über dieser GLP-1.
Andererseits, so Franco, müsse man sich der genannten Punkte allerdings eben bewusst sein. Aber mögliche Nebenwirkungen sind ja das eine. Mögliche Potenziale, die in der Spritze stecken, das andere. Abnehmmedikamente könnten zum Beispiel auch die Lebenserwartung steigern. Vor allem, weil mit dem Gewicht auch das hohe Risiko von Begleiterkrankungen wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs und Diabetes zurückgeht. Aber hinzu kommen auch weitere mögliche positive Effekte der GLP-1-Rezeptoragonisten auf die Gesundheit. Aktuell wird zum Beispiel viel daran geforscht, ob GLP-1-Medikamente bei Alzheimer, Depressionen oder Suchterkrankungen helfen könnten. Vielleicht erinnert ihr euch, in Folge 2 haben wir erwähnt, dass die Wirkung der GLP-1-Rezeptoragonisten auch mit dem Belohnungssystem des Gehirns zusammenhängt. Und nun kann man sich ja mit verschiedenen Dingen belohnen.
Es kann sein, dass sie sich mit Essen belohnen, mit Rotwein. Das kann sein, dass sie Schokolade oder Chips bevorzugen. Es kann sein, dass sie Nikotin bevorzugen, um sich zu belohnen. Und dieses Belohnungssystem, das wird tatsächlich gedämpft durch diese GLP-1-Rezeptoragonisten. Und wenn Sie jetzt diese Medikamente nehmen, dann bewirkt das natürlich nicht nur, dass die Belohnung durch das Essen gedämpft wird, sondern auch durch andere Belohnungen.
Allerdings muss man dazu sagen, dass die bisherigen Ergebnisse zum Effekt von GLP-1-Medikamenten auf Sucht, Depressionen oder Alzheimer gemischt oder noch nicht eindeutig sind. Das liegt unter anderem auch daran, dass nicht alle GLP-1-Wirkstoffe gleich sind und besonders bei Erkrankungen des Gehirns sehr unterschiedlich wirken können. Es bleiben also viele Fragen offen. Aber das Potenzial von Medikamenten mit GLP-1-Rezeptoragonisten ist groß. Und die Forschung steht in vielen Punkten erst am Anfang. Abnehmmedikamente könnten auch unseren Alltag verändern. Ein Blick in die USA, wo die Medikamente ja schon länger zugelassen sind, lässt den Trend schon ganz gut erahnen. Restaurants bieten dort zum Beispiel extra Mini-Portionen für alle an, die Abnehmprodukte nehmen. Supermärkte wie Walmart liefern GLP-1-Spritzen nach Hause. Und zur perfekten Ergänzung finden Kundinnen und Kunden vor Ort im Kühlregal Fertiggerichte, die mit dem Label GLP-1-Friendly gekennzeichnet sind. Das heißt, sie sind proteinreich und voller Ballaststoffe, damit man Muskeln erhält, länger satt ist und noch weniger Heißhunger hat. Das ist die eine Seite. Die andere, immer mehr Menschen berichten auf Social Media und in Artikeln davon, dass sich ihr Leben mit der Abnehmspritze irgendwie freudlos anfühlt, dass sie keinen Spaß mehr am Essen gehen oder an den Drinks mit ihren Freunden haben. In Supermärkten werden laut einer Umfrage aus den USA schon jetzt weniger Lebensmittel gekauft. Und auch für Deutschland zeigt eine aktuelle Umfrage, dass sich die Spritze schon auf das Konsumverhalten auswirkt. Und das hat einen Einfluss auf uns alle, sagt die Trendforscherin Corinna Mühlhausen.
Eine Kultur, in der, ich sag jetzt mal, ein Großteil der Menschen keinen Appetit mehr hat, weil sie alle auf Abnehmspritzen sind, ist eine sehr traurige Kultur, weil Essen natürlich ganz viel transportiert von dem, was unsere Kultur ausmacht. Und die Bereicherung, die wir durch unterschiedliche Essenskulturen in unserem Land ja ganz selbstverständlich inkludiert haben, wenn das wegfällt, dann fehlt uns wirklich was. Das gemeinsame Essen, das gemeinsame Feiern, das gemeinsame Genießen von Speisen und auch von Getränken, das ist auch ein hohes Kulturgut. Und natürlich ist es auch eine Branche, es ist auch ein Wirtschaftszweig. Also die Gastronomie und die Event-Gastronomie, die müssten das relativ schnell merken, wenn die Abnehmspritze wirklich Mainstream würde.
Es ist aber nicht nur das Essen. Manche Anwender und Anwenderinnen der Spritze berichten auch und erste Studien bestätigen das, dass da plötzlich keine Lust mehr auf Alkohol oder Zigaretten ist. Also, das ist natürlich aus gesundheitlicher Sicht total gut. Das haben wir ja auch gerade gehört. Aber es kann sich auch aufs Sozialleben auswirken. Auch wenn, und das muss man hier nochmal klar sagen, man sich ja natürlich auch auf eine Limo mit Freunden treffen kann. Außerdem gibt es Aussagen von Menschen, dass ihnen die Spritze die Lust auf Sex genommen habe. Das ist bisher allerdings noch nicht durch Studien bestätigt. Aber wir wissen, die Wirkweise der Spritze hängt mit dem Belohnungssystem im Gehirn zusammen. Nur Belohnungen machen ja auch Spaß. Und der kommt laut manchen Betroffenen eben einfach zu kurz. Dem stimmt sogar der dänische Wissenschaftler Jens Juul Holst zu. Von ihm haben wir in Folge 2 schon mal kurz gehört. Sein Labor war eines von zweien, die in den 70er, 80ern quasi zeitgleich das Hormon GLP-1 entdeckt haben. Also das Hormon, das von den Abnehmspritzen nachgeahmt wird. Er sagt in einem Interview mit dem Magazin Wired, das im Juni 2023 erschienen ist, über die Nachahmermedikamente:
Once you've been on this for a year or two, life is so miserably boring that you can't stand it any longer and you have to go back to your old life.
Er sagt also, wenn man ein Abnehmmedikament erst mal ein oder zwei Jahre nimmt, ist das Leben so langweilig, dass man es kaum noch aushält und wieder in das alte Leben zurück muss. Ist das der Preis fürs Schlank- und Gesundsein? Der Verzicht auf die kleinen Highlights im Alltag? Vielleicht. Wenn man einen kritischen Blick auf die Zukunft mit der Abnehmspritze wirft, ist das aber vielleicht noch das kleinste Problem. Das andere ist jetzt schon greifbar. Wie NDR Info in der Sendung vom 13.08.2024 berichtet.
Wir haben bislang noch zu keiner anderen Medikamentengruppe eine derart hohe Zahl an Rezeptfälschungen in so kurzer Zeit festgestellt.
Und auch Steuerung F berichtet in der Reportage Abnehmspritze, so läuft das Shady Business, ausgestrahlt am 10.10.2023, über dubiose Geschäfte mit der Abnehmspritze.
Inzwischen gibt es einen riesigen Schwarzmarkt. Wir stoßen auf Dealer, die Ozempic auf Telegram verticken wie Drogen.
Vermeintliche Abnehmspritzen werden über Direktnachrichten auf sozialen Netzwerken verkauft. Drei Patientinnen sollen wegen gefälschter Präparate in Österreich sogar ins Krankenhaus gekommen sein. Eine davon schildert das dem NDR so.
Dann habe ich es gespritzt, ungefähr wieder 10:30 war es da vormittags und habe dann ungefähr einen 7-minütigen Krampfanfall gehabt.
Keine Lust mehr auf jegliche Art von Belohnung, die Risiken von gefälschten Präparaten und von dem Druck auf Menschen, die Abnehmmedikamente nicht nehmen können oder wollen, haben wir ja schon in der 4. Folge gesprochen. Der könnte sich in Zukunft, in einer Welt, in der Abnehmmedikamente förmlich zum Alltag dazugehören, zu einer echten Stigmatisierung von dicken Menschen verstärken, sagt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner.
Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass man, auch wenn man darüber spricht, so dieses junge, dünne, fitte Ideal, das ist manchen Menschen von Anfang an nicht möglich, einfach weil sie eine chronische Erkrankung haben. Und es gibt einfach immer ganz viele Menschen, die diesem Ideal nicht entsprechen können und sollen die immer Menschen zweiter Klasse bleiben oder dritter oder vierter.
Die Trendforscherin Corinna Mühlhausen entdeckt aber auch einen Hoffnungsschimmer. Sie glaubt, die Spritze könnte auch dazu führen, dass gesunde Ernährung in unserer Gesellschaft noch selbstverständlicher wird.
Ich hoffe, dass wenn wir in 30 Jahren zurückschauen auf diese Zeit, dass wir sagen, das war doch die Zeit, als die Leute wirklich absoluten Trash gegessen und getrunken haben und dann Abnehmspritzen brauchten, um da wieder von wegzukommen.
Und da geht auch Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner mit, allerdings mit Einschränkungen.
Dass man gesund leben möchte und alt werden möchte, ist, glaube ich, ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. Wenn wir aber damit nur erreichen, sehr viel weniger dicke Menschen zu haben, die eigentlich überhaupt keine gesundheitlichen Probleme hatten, dann haben wir es hier mit einer ästhetischen Veränderung zu tun. Das ist nicht dasselbe.
Lechner hofft deswegen, dass die Diskussionen um die Abnehmspritzen ja vielleicht eine Chance sein könnten, unseren Wertekompass nochmal neu einzustellen.
Ich glaube, dass grundsätzlich so unsere Gesellschaft sehr gut tun würde, dass wir uns darauf zurückbesinnen, dass alle gleich viel wert sind, ungeachtet ihrer Leistungsfähigkeit, ungeachtet ihrer Körperlichkeit oder ihrer Erfolge, die man dann auf Instagram posten kann.
Und das gerade für den Fall, dass die Abnehmprodukte in den kommenden Jahrzehnten immer normaler werden könnten.
Was die Auswirkungen davon sind, ist sehr schwer abzuschätzen. Also ob ab einem bestimmten Zeitpunkt das Potenzial der Menschen, die sich diese Produkte wünschen, auch vielleicht ausgeschöpft ist. Ob es wieder mehr Formen von Widerstand gegen allzu enge Körpernormen gibt, die dann dazu führen, dass man diese Produkte auch als politische Haltung ablehnt.
Wir haben auch unsere Medizinexperten gefragt. Ist es denn wirklich realistisch, dass in ein paar Jahrzehnten so gut wie alle Menschen auf der Welt schlank sind? Dass der weltweite Trend zur falschen Ernährung und zu Adipositas rückgängig gemacht wird? Matthias Riedel.
So eine Vision einer Gesellschaft ohne Übergewichtige wäre nur denkbar, wenn die Präparate irgendwann so billig sind, dass sie sich jeder leisten kann und die Nebenwirkungsrate auf ein erträgliches Niveau runtergedrückt werden kann.
Und selbst wenn es die Abnehmmedikamente nun auch als Tablette gibt, sind wir davon noch weit entfernt. Riedel sagt aber auch, dass es wichtig ist, zumindest eine der Ursachen von Adipositas zu bekämpfen, die falsche Ernährung.
Das ist eigentlich jetzt der Punkt, wo ich die ernährungsmedizinische Versorgung fördern müsste und die medikamentöse Versorgung der Bevölkerung kritischer betrachten muss, weil wir lösen Probleme mit inadäquaten Tools.
Und diese Tools dürfen eben nicht immer automatisch Medikamente sein. Der Ernährungsdoc Matthias Riedel ist aber trotz allem davon überzeugt, dass die GLP-1-Wirkstoffe, wenn sie richtig eingesetzt werden, unsere Welt zum Positiven beeinflussen werden.
Die Abnehmspritze ist ein Gamechanger und es ist für mich der erste Ankömmling einer ganzen Serie von gamechangenden Medikamenten, die das Ruder rumreißen für Zivilisationskrankheiten, gerade die, die übergewichtsassoziiert sind.
Wir stehen hier in der Wissenschaft also erst am Anfang einer sehr spannenden Zeit. Und dabei ist die Abnehmspritze für Menschen wie Chrissy oder Serda heute schon lebensverändernd. Oder um es mit den Worten von Matthias Riedel zu sagen, game-changing. Für Chrissy, die mittlerweile 30 Kilo weniger wiegt als vor der Spritze, ein paar Kilos sind nach dem Absetzen wieder dazugekommen, ist vieles im wahrsten Sinne des Wortes leichter geworden.
Was sich wirklich zum Positiven geändert hat, war, wie viel Spaß ich jetzt habe, wieder rauszugehen und Sport zu machen. Ich habe immer viel Sport gemacht, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, ich habe wirklich Spaß. Ich bin dieses Jahr meinen ersten 10K gelaufen. Ich habe das Gefühl, ich kann wirklich Dinge auf sportliche Art und Weise so machen, wie ich sie schon immer machen wollte. Aber es ist einfach nicht so schwierig und so anstrengend.
Auch vermeintliche Kleinigkeiten im Alltag.
Am Ende des Tages ist es natürlich auch schon schön, wenn man einfach überall hingehen kann und was einkaufen kann. Alles passt einem. Aber ich gehe einfach, ja, mit 42 Kilo weniger geht's einfach leichter im Leben.
Jetzt gerade geht Chrissy aber alles etwas entspannter an. Denn sie ist mittlerweile schwanger. Und während der Schwangerschaft will sie sich nichts verbieten. Über die Zeit danach sagt sie:
Ich freue mich mit dem Gedanken an, dass ich wahrscheinlich eine der Personen sein werde, die das wirklich bis zum Lebensende durchzieht.
Auch Serda hat sich nach seinem schmerzhaften Absetzversuch wieder für die Abnehmspritze entschieden. Er nimmt seit einigen Monaten Mounjaro. Das darin enthaltene Tirzepatid wirkt bei ihm besser als das Semaglutid bei Ozempic. Für ihn ist das Medikament mittlerweile viel mehr als einfach nur ein Mittel zum Abnehmen.
Ich habe mittlerweile einfach wieder für mich lernen können und das halt auch ehrlicherweise dank dieses Medikaments, dank dieser Medikamente, ein besseres Gefühl zu mir selbst zu entwickeln, zum Muster zu erkennen, um diese halt auch für mich wahrnehmen zu können und auch durchbrechen zu können. An Tagen mal besser, an anderen Tagen mal schlechter, aber auf lange Distanz wesentlich besser und wesentlich gesünder zu werden, als es mir vor einigen Jahren noch ging.
Vielleicht hat ihm die Spritze sogar geholfen, sich selbst ein bisschen besser zu verstehen.
Es gibt den Klischeesatz, es muss erstmal im Kopf Klick machen, ehe man anfängt abzunehmen. Und in der Tat ist das ja auch so und ehrlicherweise auch dieses Klicken funktioniert mit der Spritze einfacher als ohne.
Ob er das Medikament ein Leben lang nehmen wird, noch immer macht ihm der Gedanke ein bisschen Sorgen.
Am Ende gibt es natürlich immer noch, auch heute natürlich, die Stimme ganz hinten im Kopf, die halt sagt, also ein Leben lang solltest du das nicht nehmen.
Unter anderem aus genau diesem Grund bleibt Edda dabei. Sie möchte zwar auf ihren Körper achten, aber stand jetzt nicht mit der Abnehmspritze abnehmen. Ihr Leben hat sich aber auch ohne Spritze verändert, weil sie an sich selbst gearbeitet hat. Sie geht weiterhin auf Reisen, macht das, was sie sich jahrelang wegen ihres Gewichts verboten hat.
Also ich habe wirklich eine Freundin gefunden, mit der ich jetzt ganz viele Reisen machen kann. Und ich finde das richtig schön, weil, also wenn ich reise, das ist so wie ein ganz neues Leben für mich. Das sind ganz neue Menschen, die ich nicht kenne und die beurteilen mich nicht. Die sehen mich einfach, wie ich bin. Und ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, aber ich habe mich wirklich schön gefühlt, weil ich war in Griechenland und habe ein schönes Kleid angezogen. Ich wurde von 5 Menschen angesprochen, die haben gesagt, du siehst aus wie eine Prinzessin. Und die kleine Edda hat sich eine dicke Prinzessin nie vorstellen können.
Die Geschichte von Edda zeigt, Prinzessinnen dürfen dick sein. Und nicht alle übergewichtigen Menschen brauchen die Abnehmspritze, um gesund und glücklich zu werden, sich frei zu fühlen.
Ich dachte mir, boah, danke, ich bin eine Prinzessin. Und das war einfach so ein tolles Gefühl für mich, dieses Dinge zu unternehmen, die ich mir verboten habe, bestärkt einfach mein Selbstbewusstsein, weil ich sehe, dass die Welt einfach nicht grau und schwarz ist, wie ich mir sie immer gemalt habe. Dass es einfach wirklich viele positive Menschen gibt. Und deswegen glaube ich auch, dass alles gerade so gut klappt mit dem Thema Selbstbewusstsein und Grenzen ziehen und einfach zu sich stehen können, weil ich einfach mittlerweile lebe und weiß, dass das Leben auch schön ist. Und trotz, dass ich Übergewicht habe. Also es ist nicht so, dass irgendwie die Welt klein ist und ich nicht reinpasse oder so. Jeder hat einen Platz auf dieser Welt und ja, und das fühle ich jetzt einfach. Ich fühle mich einfach jetzt wieder lebendig.
Die Abnehmspritze. Das ist nicht einfach nur eine Spritze, mit der ein paar Promis abgenommen haben, sondern ein Medikament, das das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Und es jetzt schon tut. Auf der ganzen Welt verlieren Menschen mit ihrer Hilfe ihr Übergewicht. Man darf dabei nicht vergessen, die Abnehmspritze ist nicht die Lösung für alles. Sie funktioniert nicht, ohne dass man seinen Lebensstil verändert. Und sie kann uns nicht aus unserer ernährungsfeindlichen Umwelt befreien. Da wären Politik und Wirtschaft gefragt. Und sie zeigt, wie sehr in unserer Gesellschaft gesunde Körper mit normschönen Körpern gleichgesetzt werden. Die Abnehmspritze beeinflusst also auch, wie wir über dicke Menschen denken und sprechen und hat dabei das Potenzial, Stigmata gegenüber dicken Menschen zu vertiefen. Oder, um es etwas positiver zu sehen, vielleicht hilft die Spritze und dass wir darüber reden, wie in diesem Podcast, uns mit diesen Stigmata auseinanderzusetzen. Dann wird das Bild vom Anfang dieser Folge aus dem Jahr 2056, in dem alle Menschen gleich schlank sind, vielleicht doch nicht Realität. Und es wird immer noch dicke Prinzessinnen geben. Das war die fünfte und letzte Folge von Die Abnehmspritze. Schlank um jeden Preis. Die Abnehmspritze ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von NDR und SWR. Die Quellen der in dieser Folge verwendeten Zitate verlinken wir in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nora Voigt. Recherche Benjamin Markthaler. Fact-Checking Marlene Halser. Aufnahme Joey Fleischhauer. Produktion Joscha Grunewald. Sounddesign Benjamin Drees. Dramaturgische Beratung Jasmin Bayomi. Redaktion Kugel und Niere Johanna Bowman und Elisabeth Fee. Redaktion NDR Melanie Stinn und Anna Kohaut. Redaktion SWR Sonja Striegel. Ich bin Lisa-Sophie Scheuren. Zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast. Hört doch mal in die Folge Der innere Kritiker, wie man ihn verstehen und besänftigen kann, rein. Da geht es darum, warum wir uns allzu oft selbst fertig machen, wenn wir unsere Ziele nicht sofort schaffen, und wie wir den inneren Kritiker von motivierenden seelischen Aspekten unterscheiden können. Den Link findet ihr in den Shownotes.